Wir haben euch versprochen, 2026 machen wir wieder mehr Themen rund um sexuelle Gesundheit und vor allem um Frauengesundheit. Und das tun wir auch heute. Wir sprechen nämlich über ein Thema, das sehr viele Frauen zumindest einmal im Leben betrifft und das manchmal echt unangenehm sein kann, nämlich Pilzinfektionen.
Um genauer zu sein, geht es hier um Scheiden- oder Vulvapilzinfektionen. Wir sprechen heute über die Mythen rund um die Pilzinfektionen und wie diese entstehen und haben uns dafür auch eine fachkundige Unterstützung geholt, Sebastian Humi. Man kennt ihn von den ein oder anderen Podcast-Folgen von uns. Sebastian ist Genetiker, Frauengesundheitsexperte und Stand-up-Comedian. Und er ist von Germania Pharmaceutica, die diese Folge auch sponsern. Wir schauen uns an, wie entstehen Pilzinfektionen wirklich, wer ist am häufigsten betroffen, welcher Lifestyle begünstigt das Ganze und ist man ihnen wirklich so hilflos ausgeliefert? Tja, was kann man effektiv dagegen tun, durchleuchten wir natürlich auch und sagen herzlich willkommen, Sebastian!
Couchgeflüster. Dein Podcast für Liebe,
Sex
und Dating.
Und wir sind
Sina
und Leonie.
So, wir starten auch gleich rein. Mhm. Pilzinfektionen, die Leonie und ich, wir kennen sie leider auch zur Genüge. Und die treten ja gar nicht so selten auf, wie man meinen würde. Und es ist ja trotzdem so, man glaubt als Betroffene, man ist irgendwie alleine mit dem Thema und warum hab nur immer ich das regelmäßig? Und ja, wenn man dann so mit Freundinnen spricht, merkt man eh, es sind sehr viele betroffen. Und wir haben natürlich auch unsere Community gefragt und die konnten uns auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna die Mythen schicken, die sie am meisten eben zu diesem Thema interessieren. So, Sebastian, was sagst du zu unserem Mythos Nummer 1? Wer Vaginalpilz hat, ist unhygienisch bzw. wäscht sich nicht ordentlich.
Genau das Gegenteil ist eigentlich witzigerweise der Fall. Es könnte sogar sein, dass sie die Person zu oft wäscht. Also vielleicht generell nur, weil du das gesagt hast, ein Vaginalpilz, der trifft fast jede dritte Frau irgendwann im Leben, jede dritte bis vierte Frau. Das Problem ist aber gar nicht so die erste Infektion, das Problem ist oft diese wiederkehrende Infektion. Mhm. Weil leider, und das muss man ehrlich sagen, ein Großteil der Medikamente, die heutzutage verwendet werden, extrem viele Resistenzen haben gegen Pilze. Das heißt, der Pilz kann nicht vollständig bekämpft werden, es bleibt immer was zurück und immer wieder bricht er dann aus. Mhm. Was ein Thema sein kann, warum man es sich einfängt, ist, also wichtig ist, haben wir glaube ich schon oft gesagt, die Vagina hat ein eigenes Mikrobiom, das ist ein eigenes System aus Bakterien, guten Bakterien und anderen Sachen, die halt wirklich dafür sorgen, dass es alles stabil ist. Und wenn das aus dem Gleichgewicht kommt, haben es halt Pilzsporen, die über verschiedene Wege reinkommen können, sei es Raststättentoilette, sei es nach dem Sex, sei es im Schwimmbad oder sonst was leichteres Spül. Und dieses Mikrobiom kann man durch verschiedene Sachen stören. Und eine davon ist zu starkes Waschen mit den falschen Produkten, die sehr viel Alkohol, Seifen, Tenside und sowas enthalten, weil das bringt diese Mikroflora komplett aus dem Gleichgewicht. Und das zweite Problem könnte sein Stress, Überreizung, Antibiotika-Einnahme, weil Antibiotika halt leider Tabula Rasa machen, das heißt, die radieren alles aus, was da unten ist.
Ja, das kenne ich auch zu Genüge.
Und dadurch haben viele Frauen vor allem noch Infekten, wenn sie Antibiotikum bekommen haben, oft dann eine Pilz- oder bakterielle Infektion da unten, weil man denen halt das ein leichtes Spiel macht. Das heißt, ein Pilz ist nicht so viel, wofür man sich zu schämen hat. Das kann jedem passieren, es kann jederzeit passieren. Wenn es sehr oft passiert, sollte man eher schauen, was sind die Auslöser in meinem Leben, damit ich das verhindern kann.
Mhm. Ja. Ich habe eine Frage dazu, weil ich habe eine gute Bekannte von mir, hat das eben gerade jetzt, die hat Antibiotika genommen und hat einfach seit sehr langer Zeit jetzt durchgehend immer wieder kommt der Pilz, es hilft nicht wirklich was dagegen. Macht es dann Sinn, so eine Kur mal zu machen oder in die Richtung gehen?
Also es gibt so eine gute Kombi aus Sachen, die man machen kann. Zum einen ist einmal wichtig, dass sie den Pilz immer, wenn er wirklich aktiv da ist, mit den klassischen Medikamenten einmal behandeln soll. Die wirken zwar nicht zu 100%, aber sie halten ihn zumindest einmal in Schach. Das zweite ist einmal wichtig, generell zu schauen, warum ist es momentan so oft? Hat sie viel Stress? Hat sie viel Druck? Hat sie irgendwas, das sie belastet, dass sie in meinem Leben schaut, was sie vielleicht anpassen kann? Zweitens die Ernährung, ganz wichtig. Viele Menschen unterschätzen, wie wichtig die Ernährung ist. Ein gesunder Darm, gesunde Darmflora führt auch letztlich zu einer gesunden Vaginalflora, weil heutzutage weiß man, dass alles irgendwie miteinander vernetzt ist. Und dann eine Kur, ja, also ich kann jetzt nochmal, es gibt viele Produkte, aber ich kann jetzt mal von Produkten, die wir haben zum Beispiel reden. Was wir haben ist zum Beispiel Sgenophilus, das ist, würde ich sagen, eines der größeren und wichtigen Produkte, das ist, sind lebende Bakterien. Die führt man sie vaginal ein. Die dienen dazu, die können auch anheften, das ist mit Studien belegt, an die Schleimhäute der Vagina und sie dort dann vermehren, sie produzieren dann Milchsäure und sorgen dafür, dass ein Milieu entsteht, das ein Pilz per se nicht gut findet und damit sie andere Bakterien wieder ansiedeln. So hält man den einmal im Schach. Mhm. Das Zweite, was man machen kann, ist ein ganz neues Produkt, was wir haben. Nur mal, da gibt es glaube ich andere ähnliche, aber was wir haben, das ist ja Pilzcreme. Die ist aber wichtig zu sagen, nicht für die Erstbehandlung. Die ist wirklich dazu gedacht, wenn der Pilz einmal im Schach ist, dass man diese Pilzcreme nutzt und die sorgt dafür, dass die Umgebung in der Vagina sich so verändert, dass der Pilz nicht überleben kann. Ah. Dass er abgekapselt wird und dann die Pilzsporen absterben und sich nicht mehr vermehren können. Das heißt, das ist vor allem wirklich für Frauen, die regelmäßig diese, man sagt rezidivierend, das ist der Fachausdruck dafür, das heißt immer wiederkehrende Pilzinfektionen. Mhm. Für die ist es halt eine geeignete Möglichkeit, wie du sagst, eine Art Kur, dass man ein bisschen drauf schaut, dass das wegkommt oder dass das Milieu wieder passt, damit sie wieder die guten Bakterien ansiedeln.
Das heißt, das nehme ich ja das nächste Mal einfach mit, wenn ich sie sehe.
Yes.
Sehr gut. Dann wir haben Mythos Nummer 2. Vaginalpilz ist eine klassisch sexuell übertragbare Infektion und wird häufig, am häufigsten durch Sex übertragen.
Kann sein, muss nicht sein. Das Problem ist beim Sex eher, wenn Menschen Sachen verwenden wie Gleitgele, die nicht hinpassen, die nämlich nicht gut sind für die Vaginalflora oder wo wir vorher schon waren, exzessives Waschen vor dem Sex oder nach dem Sex, weil dann störe ich gleich mal die Flora und dann lass mich penetrieren und man weiß halt nicht, ob die Person gegenüber sich gerade gewaschen hat oder nicht oder ob da vielleicht irgendwas drauf ist, was nicht hingehört. Aber es ist keine klassische STD, würde ich behaupten. Es ist eher eine Begleiterscheinung, eine negative, die passieren kann, wenn man sie falsch vorbereitet beim Sex. Darum sage ich immer, es gibt gute Gleitgele aus der Apotheke. Ich glaube, sogar beim DM gibt es welche, die halt wirklich an die Flora angepasst sind, die dann das nicht zerstören, als Beispiel. Und bitte wascht euch nicht mit Seife. Nehmt sowas und wie Lactamus. Boah, das ist auch arg. Das hat mir letztens erzählt, dass sie eine Vagina am Vagina-Duft hat. Ja. Das habe ich nicht gewusst, dass sowas gibt, da ist Alkohol drin. Macht das bitte niemals. Keiner, es muss nicht nach Blumen riechen. Das ist, sagt jetzt der Schwule, der noch nie in der Nähe war, aber es muss nicht nach Blumen riechen, bitte. Das kann ich als Mann zumindest sagen. Ich gehe nicht davon aus, dass alles unten immer gut duftet. Also es ist ein neutraler Geruch oder ja. Irgendwas anderes ist so normal. Wenn ich waschen müsst oder das Gefühl habt, ihr braucht das, nehmt sowas wie Lactamus, irgendwas mit Milchsäure und ohne Seife und ohne Duft, bitte.
Ja, ist ein guter Tipp. Das heißt nur, dass ich da nochmal einhacke, das heißt, man kann auch nach dem Sex dann einiges falsch machen, wenn man sich dann sofort zur Dusche begibt und sofort da irgendwie Duschgel und alles Mögliche.
Der Körper hat eine sehr natürliche Funktion, das ist aufs Klo gehen, nach dem Orgasmus, das ist ja so eingestellt vom Körper, Urin spült alles aus, okay. Wasser reicht nach dem Sex und nur mal, wenn man das Gefühl hat, man muss sie unbedingt dann auch waschen,
weil der Sex so
ist.
Schlecht war.
Ja, weiß ich nicht, oder der Typ so random, nennt es Lactamus oder sowas, aber bitte Wasser, Lactamus oder einfach nur urinieren, das reicht oft schon. Der Körper hat dafür einen eigenen Mechanismus. Alles, was ich extra mache, kann schädlich sein, wenn ich es falsch mache.
Okay. Ich kann da auch noch kurz anhaken. Ich habe das nämlich bemerkt, dass bei mir das ganz oft ist, wenn ich einen neuen Sexualpartner hatte in der Vergangenheit, dass ich
Punkt.
Da oft eine Pilzinfektion bekommen habe, weil einfach, ja, neuer Mensch, neue Bakterien, genau. Neue Störungen.
Der kann halt wieder das Mikrobiom aus dem Gleichgewicht bringen. Und
aber da habe ich Gott sei Dank ja meine kleine Produktpalette zu Hause liegen und bin dem gut vorbereitet und kenne mich da deswegen auch ein bisschen schon aus. Aber ich würde es eben, nämlich ich hätte es auch nicht das klassische STD gesagt, aber.
Aber ich glaube, es ist so eng verknüpft mit dem, man fühlt sich ja dann einfach auch irgendwie so eklig.
Ja, oder weil man oft eine Blasenentzündung bekommt, wenn man in dieser Verliebtheitsphase ist, man vögelt viel, dann muss man Antibiotika nehmen und dann kommt der Pilz. Ich glaube, da haben viele oft
diesen. Ja, und der STD ist, was das wirklich. Da braucht, wo Sex braucht, damit es zu einer Übertragung kommt. Ja. Das sind Chlamydien, das ist ein Tripper, das sind Herpes, Genitales, solche Sachen. Aber nicht eine Pilzinfektion, keine bakterielle Infektion oder sonst was. Das sind halt Begleiterscheinungen, die leider passieren können.
Ja.
Kommen wir zum Mythos Nummer 3. Solange es im Intimbereich nicht brennt, ist es kein Pilz, beziehungsweise hat man keinen Pilz. Was sagst du dazu?
Na, das glaube ich nicht. Es gibt leider auch Infektionen, bei jedem kommt es halt anders rüber. Jeder hat ein anderes Empfinden, jeder hat ein anderes Nervensystem. Bei manchen Menschen merkt man es einfach nicht. Deswegen braucht der Arzt oft auch einen Test, um unterscheiden zu können, ist es eine Pilzinfektion oder ist es zum Beispiel eine bakterielle Vaginose. Wenn ihr merkt, der Ausfluss ist anders, es zirkt ein bisschen oder es ist irgendwie gerötet oder so und es ist nichts, was ihr erklären könnt, weil gerade irgendwas passiert ist wie Sex oder so, dann geht's bitte zum Arzt und lasst es einfach kurz abklären. Präferiert natürlich Frauenarzt, also Gynäkologe, Gynäkologin oder Hausarzt, wenn es gar nicht geht bei der Gynäkologin und dem Gynäkologen.
Würdest du das dann auch empfehlen, wenn man irgendwie merkt, es passt was nicht, dass man gleich so einen Test auch macht, dass man weiß, was es überhaupt ist? Weil ich habe so den Eindruck, bei vielen Ärztinnen und Ärzten wird man dann gleich mal so, nehmen wir uns mal Antibiotikum oder nehmen wir uns mal das? Oder?
Ja, Katastrophe, wenn man mit einem Arzt geht, der gesagt, er nimmt einfach einmal generell ein Produkt, ich sage jetzt nicht welches, weil zu 60% der Fälle passt das schon. Und okay, wenn es dann ja nicht ist, soll die Frau halt nur mehr kommen oder die Person mit Vagina, Vulva und das nochmal abklären.
Na toll. Bitte. Ja, das wünscht man sich, oder? Weil ich glaube, es ist ja wirklich so einem dem Zeitmangel geschuldet, genau, dass man das einfach dann so verschreibt.
Geht zu Gynäkologen, Gynäkologinnen, denen ihr vertraut, bitte. Also wirklich, das ist einer der wichtigsten Ärzte für euch. Das ist so wie bei uns Schwulen, wir haben so einen Männerarzt, da gehen alle hin und das ist einfach wichtig. Die kennen sie aus und die wissen, was Sache ist. Aber wenn er nicht gut ist, wechselt's.
Ja. Guter Tipp auf jeden Fall. Es ist gar nicht so leicht, jemanden zu finden.
Gut, ja, das ist ja voll. Wenn wir Kassen stellen.
Ja, großes Problem in Österreich. Aber kommen wir zum Mythos Nummer 4. Zuckerreiche Ernährung begünstigt Vaginal- und Vulvapilzinfektionen.
Ja.
Sehr gut. Warum ist das so?
Weil du mit zu viel Zucker natürlich die Darmflora durcheinander bringst, wodurch mehr negative Bakterien wie E. coli zum Beispiel heranwachsen können. Die führst du dann durch falsches Wischen in die Vagina Vulva und dann wiederum störst du das Mikrobiom und dadurch wiederum alles andere. Und wie vorhin schon erwähnt, es ist alles vernetzt. Das heißt, wenn ich zu viel Zucker esse, züchte ich die falschen Bakterien heran, weil die guten Bakterien, die lieben Ballaststoffe, die lieben unlösliche Ballaststoffe, die lieben Zucker, die lieben keinen Zucker, die lieben so Mehrfachzucker, die man nicht einfach aufbrechen kann. Und die Bösen, die lieben so dieses klassische Zuckerzeug, das in jeder Süßigkeit halt drin ist.
Und das heißt in dem Punkt auch, weil wir reden ja bei Vaginal- und Vulvapilzen von einem Hefepilz,
genau,
habe ich recherchiert,
liebt
der liebt Zucker.
Nichts besser. Ah, also
das ist super für Pizzatag, aber bitte nicht
mal,
für die Vulva.
Genau, wenn du schon mal einen Pilz hast, erst recht bitte kein Zucker essen, weil wenn man viel Zucker isst, ist es ja im Urin und Co. und das wiederum geht dann natürlich in diese Richtung.
Und geht es dann auch zum Beispiel jetzt, also Zucker, ich bin jetzt da auch keine Expertin, aber betrifft es auch wahrscheinlich Weißbrot und Weißbrotprodukte, überhaupt
einfache,
Weizenprodukte?
Genau, einfache Kohlenhydrate, also wirklich weiße Nudeln, weißes Brot, drum Vollkorn, Mehrkorn, wenn es geht. Wenn es gar nicht mögt, zumindest in Maßen essen, wenn es geht.
Oder auf andere umsteigen. Ich meine, es gibt ja, man muss ja nicht, wenn man die Infektion gerade hat, kann man ja zum Beispiel ganz leckere Kartoffeln.
Genau. Kartoffeln, da der Tipp, kurz in den Kühlschrank, über Nacht, dann entstehen Mehrfachzucker.
Ja, das habe ich jetzt auch schon mal gelesen.
Auch bei Reis, wenn ihr Reis essen wollt, tut es ihn über Nacht oder über nach dem Kochen gleich in den Kühlschrank, dann wandelt sich der Einfachzucker in den Mehrfachzucker und dann ist er wieder toll für den Darm.
Du bist heute unser Ernährungsexperte gleich mit, da haben wir uns ein paar Tipps.
Gut, dass ich Genetik studiert habe, hey, yay.
Du, und ich habe da auch noch eine Frage, weil du hast es gesagt, richtiges bzw. falsches Wischen, können wir da kurz drüber reden? Was ist richtiges bzw. falsches Abwischen
also
auf dem Toilettengang?
Wischen ist immer bitte, wenn ihr hinten wischt, von vorn nach hinten. Und wenn ihr wenn ihr die Vulva oder Vagina wischt, dann bitte auf. Da könnt ihr sogar von hinten nach vorne, aber bitte nicht zu nah an den Anus gehen. Da ist die Richtung wurscht, aber bitte schaut, dass das Klopapier nicht zu nah an den Anus kommt, weil sonst tut sie halt die ganzen Darmbakterien mit rein.
Oder einfach tupfen.
Wischen. Ja, was, oder?
Tupfen.
Da kenne ich mich zu wenig aus. Da kenne ich mich wieder nicht aus mit Tupfen. Es tut mir leid. Ich bin Fraktion Waschen. Das ist immer mein liebstes Ding.
Ja, es ist eh gescheit. Ja, cool. Ich glaube, das ist auch mal wichtig, dass wir das mal erwähnen, weil ich habe das nämlich auch schon mal von meiner Gynäkologin gehört, dass sehr viele Frauen in puncto Intimhygiene nämlich wahnsinnig viele Fehler machen.
Leider.
Und das ist wirklich auch oft gerade noch im Klo gehen echt ein Thema. Und wenn man dann immer wieder mit solchen Problemen zu kämpfen hat, ist einfach nicht lustig unvermeidbar. So, Mythos Nummer 5, den uns die Lauschis geschickt haben, der auch einige Male gekommen ist. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, Sebastian, das du besonders liebst. Tampons nämlich. Tampons und Menstruationstassen verursachen Pilzinfektionen oder begünstigen diese zumindest. Was sagst du da dazu?
Also Menstruationstassen, wenn es aus Silikon sind oder beschichtet, würde ich mal sagen, nein. Weil die haben meistens eine Schicht drauf, die antibakteriell wirkt und wo auch die Pilzsporen so gut dran binden können, weil sie sehr glatt sind. Das heißt, rein theoretisch ist das ein sehr hygienisches Ding, was eher problematisch ist, wenn man dann mit dreckigen Fingern da so reinfährt und dann rumstochert oder sonst was. Beim Tampon ist einfach wichtig, hygienisch verwenden, nicht mit dem ganzen Finger auf dem Tampon herumtatschen die ganze Zeit, wenn man nicht vorher desinfiziert und gewaschen hat die Hände. Den Tampon wirklich tauschen regelmäßig, nicht zu lang drinnen lassen.
Was ist so die Frequenz, die du empfiehlst?
Wenn du merkst oder wenn du weißt, du hast jetzt gerade so einen halben Tag oder so gehabt, dann würde ich schon tauschen spätestens, weil alles, was feucht ist, ist ein Nährboden und wenn der Tampon einmal befeuchtet ist, ist es einfach nicht mehr so optimal leider.
Alles klar.
Und kleine Zwischenfrage, wie schaut das mit Periodenunterwäsche aus?
Die ist grundsätzlich super, wenn es auch gut gemacht ist, die ganze Flüssigkeit absorbiert. Die ist ja auch außen, das heißt, die wird dann am ehesten die Vulva betreffen, aber wenn es auch gut ist, die wirklich dann schnell trocknet und nicht Flüssigkeit hinterlässt, finde ich das sehr gut, weil die sind meistens abgeschichtet. Da wird ja Baumwolle oft verwendet, damit die antibakteriell ist. Das heißt, wenn man es gern hat, kann man es auf jeden Fall nutzen. Da gibt es eh sehr viele tolle Firmen.
Also du würdest sagen, Menstruationstassen und Unterwäsche ist so ein bisschen besser als Tampons vielleicht.
Genau, und halt diese Binden und so, das war halt früher, hat man die Binden noch nicht, jeder mag sie, weiß, aber das ist halt auch für den Intimbereich wahrscheinlich besser, weil alles, was man einführt, ist halt ein Fremdkörper.
Ja. Ich bin sowieso Unterwäschen-Freak, aber...
Ja, genau. Also ihr liebt
ja
sehr. Da
gibt es auch super Firmen aus Österreich, Deutschland, also da sind wir eh gut dabei.
Ein weiterer Mythos ist, Vaginalpilz ist immer ansteckend für den Partner bzw. die Partnerin.
Kann sein, muss nicht sein. Auch da gilt, wenn jetzt ein super starkes Mikrobiom selber habt, dann kann mein Körper dagegen gut ankämpfen und sich gut dagegen wehren. Aber die Chance ist natürlich deutlich erhöht, wenn einer einen aktiven Pilz hat und der andere oder die andere nicht gut geschützt ist, dass es dann zu einem Problem kommen kann.
Ja. Ich habe nämlich damals, also wie ich die Pilzinfektion hatte, wurde mir gesagt, ich soll meinen Partner mitbehandeln. Also yes. Würdest du das dann einfach
weil
auch
empfehlen? Weil er hätte dann vielleicht Sporen auf dem Penis, die dann tut aber nicht ausbrechen, weil es sehr trocken ist, dort im Gegensatz zur Vulva oder Vagina und dann gibt es die halt immer wieder.
Das ist wie Ping-Pong.
Genau, ja. Ping-Pong.
Ah, ja. Okay, dann sollte man auch vermeiden, definitiv. Aber das, glaube ich, kennen auch viele Paare, dass man irgendwie immer so abwechselnd mit dem, ja, einmal hat es der, einmal hat es der. Das ist echt nervig, ja. Wie kann man da Männer behandeln jetzt? Blöde Frage.
Auch die Salbe drauf.
Cremesalbe.
Ja. Also er hat die gleiche Salbe von mir bekommen. Also ich hatte noch diese 3-Tages-Zäpfchen und diese Salbe.
Dann
fangen
die mit Salbe an, genau. Und wenn Salbe nicht hilft, dann kann man das so aus Tablette nehmen, als systemisch. Aber das ist immer eher die zweite Wahl.
Alles klar, okay.
Bei Männern dann, ja.
Auch bei Frauen im besten Fall, weil die Pille ist halt doch systemisch. Man möchte halt nicht alle Pilze im Körper ausradieren.
Kannst du systemisch kurz erklären?
Systemisch heißt, sie wirkt im ganzen Körper. Das heißt, es wird in die Blutbahn aufgenommen, der Wirkstoff, und wirkt dann im ganzen Körper. Und es gibt auch gute Pilze in unserem Körper. Selbst im Darm gibt es gute Pilze. Und das ist halt wie ein Antibiotikum. Das attackiert dann alle Pilze.
Und dann sind alle guten auch weg,
genau.
Quasi. Okay.
Und jetzt kommt die absolute Lieblingsfrage für dich.
Weil wir wieder über das Naturjoghurt kurz gesprochen haben.
Der ist wirklich jetzt die Krise bekommen.
Bitte, es ist Essen, ja.
Ja, dieser Mythos ist wieder gekommen. Wenn man einen Tampon in Naturjoghurt tränkt und diesen einführt, hilft es gegen Pilz- und Vulva-Infektionen. Das ist so ein Hausmittel unter Anführungszeichen.
Also das Ding ist, ich verstehe schon den Hintergedanken, der ist nicht falsch.
Woher kommt das eigentlich?
Weil früher hat es halt so Arzneimittel nicht gegeben mit so lebenden Bakterien und das war halt so ein bisschen so ich sage jetzt Frauen, auch wenn es leider blöd ist, aber Hausfrauen-Ding. Und ich verstehe schon, wo es herkommt. Es sind die guten Bakterien, nämlich die Lactobacillen im Joghurt. Aber, nur mal, das ist ein Lebensmittel. Das heißt, dieses Lebensmittel kann Schimmel enthalten, kann Pilze enthalten, die man dann erst recht einführt und das dann nur schlimmer macht. Da ist die Qualitätskontrolle nicht wie beim Arzneimittel leider. Mhm. Und es gibt aber jetzt zum Glück Arzneimittel, die sind klinisch geprüft, die sind pharmazeutisch geprüft, da ist nur das Bakterium drinnen. Beim Joghurt kann es sein, dass zum Beispiel Nestle, die haben jetzt gerade diese fetten Rückrufe gehabt für Babynahrung, weil da toxische Produkte drinnen waren. Bei einem Lebensmittel kann es halt immer wieder passieren, dass ein Rückruf ist. Bitte nehmt keine Lebensmittel, die sind nicht dafür gemacht und nicht dafür geprüft, dass man sie in den Körper einführt. Im Magen hat man wenigstens Magensäure, die neutralisiert alles, was böse ist. Aber ihr wollt es nicht in eurer Vagina oder auf eurer Vulva Schimmelpilze drauf haben. Das ist nichts, was jemand von euch haben sollen wollen wird.
Ich hab da den Tipp, vielleicht einfach das Naturjoghurt essen.
Das ist auch super. Dann kommt es irgendwie in den Darm. Man muss halt sehr viel davon essen und dann kommt es halt indirekt in die Vulva. Aber bitte schiebt es nicht über Tampons rein. Schau, vor allem doppelt schlimm. Der Tampon, der eh schon ein Fremdkörper ist und dann muss ich nur Joghurt drauf tun.
Ich liebe die Frage jedes Mal, weil du jedes Mal so eine kleine Sinnkrise bekommst.
Ja, weil es mich immer fasziniert. Es tut mir eh so leid, weil die Gesellschaft ist so ein Hure. Scheiße, ist einfach nicht so, oder? Die Gesellschaft ist so ein Scheißverein oft und Frauen sind eh schon so oder Menschen mit Vagina sind eh schon so diskriminiert und werden schlechter gestellt. Aber bitte nehmt keinen Joghurt.
Ja, esst den lieber.
Es gibt mittlerweile andere Sachen. Ich glaube, früher hat man sich einfach auch oft nicht anders zu helfen gewusst, oder?
Früher, wie gesagt, in die 50er, 40er, aber früher hat man sich ja nicht die Hände gewaschen, bevor man ein Kind zur Welt gebracht hat. Und dann hat sie da Infektion und die Mutter ist gestorben danach. Also früher war nicht alles besser.
Früher war nicht alles besser. Ich finde, das ist ein guter Satz für diese Folge.
Das ist ja dank den Herrn Semmelweis entstanden, dass man sich die Hände...
Der hat zum ersten Mal gesagt, bitte wascht euch die Hände.
Die haben da vorne Leichen herumgeschnipselt und dann sind sie zur Geburt.
Und dann sind sie zur Frau gegangen und haben da alles in die offene Stöhn reingeschmiert und dann sind so viele Frauen natürlich gestorben, damals bei der Geburt.
Ja, gut, aber wir driften hier kurz ab.
Sorry, rage bait.
Ja, nein, ich verstehe es. Also, esst den Joghurt, nichts einführen bitte, keine Lebensmittel, keine Oberschienen, Karotten oder
Naturjoghurt. Ich finde jetzt wirklich auch, jetzt, weil wir gesagt haben, es ist ein Exkurs, aber es ist schon ein relevanter Exkurs, weil ich finde gerade dieses extreme, sehr übertrieben naturbezogene, würde ich jetzt fast behaupten, das nimmt schon nämlich gerade bei medizinischen Fakten einfach so Überhand teilweise, dass sie die Leute halt wirklich eher, ach, ich kümmere mich um alles, was irgendwie vom Baum fällt, das ist gut für meine Gesundheit, aber
das
auf die Pharmaindustrie kümmere ich mich nicht, weil das sind böse Produkte quasi.
Na, das finde ich so fatal, weil zum Beispiel alleine, was Leute glauben, Obst ist so überzüchtet. Die Produkte, die wir als Obst bekommen, haben viel mehr Zuckeranteil, als deren Naturform wirklich gewesen wäre. Also man muss ja schon ein bisschen auch bedenken, dass das, was in unseren Lebensmitteln ist, nicht immer das Natürlichste, was es gibt, weil wir sind nicht mehr vor 300 Jahren, 400 Jahren.
Ja, und der Punkt Qualitätskontrolle, den finde ich halt schon auch extrem relevant, weil du auch Babynahrung gesagt hast. Wir haben ja natürlich bei Mama Geflüster auch diese Themen mit Babynahrung öfter mal besprochen und ich denke mal, sicher kann immer was passieren, aber die Qualitätskontrollen funktionieren ja meistens auch sehr gut und das ist halt auch, finde ich, sehr vorteilhaft, dass man das heute in vielen Firmen einfach auch hat und ich bin halt auch jemand, ich gehe auch gern lieber zu einer Ärztin, zu einem Arzt und lasse mich beraten, bevor ich irgendwie bei Nettdoktor quasi mir irgendwelche Hausmittel raussuche und ich finde gerade beim Thema Frauengesundheit, also da merke ich schon, ich merke das ja sogar in meinem Freundeskreis, das sind alles intelligente Frauen, aber dass die oft mal auf so vermeintlich einfache Lösungen aus dem Kühlschrank, aus dem Vorratsschrank irgendwie reinfallen.
Weil ich glaube, so viel Scham teilweise drauf liegt, weil ich habe schon noch das Gefühl, dass viele sich nicht trauen, zum Apotheker, Apothekerin einfach zu gehen und zu sagen, hey, ich habe das Problem, was gibt es da für Optionen, weil man muss vielleicht auch nicht unbedingt gleich immer zum Hausarzt gehen. Zum Beispiel, ich weiß meinen Körper schon relativ, ich kenne ihn gut, ich weiß, wann ich eine Pilzinfektion habe und ich gehe dann einfach schon straight zur Apothekerin. Also das ist
ja, ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, dass sich viele Frauen das dann gar nicht so aussprechen trauen.
Und es ist so wichtig, dass man Apotheker schult und ihnen alles erklärt und zeigt.
Ja, ja, und auch das, dass die Frauen einfach auch wahrnehmen, okay, da stimmt was nicht und ich gehe wirklich zum Arzt und Ärztin, zur Apotheke und lass mich da beraten und mache da nicht irgendwie Selbstversuche mit mir, weil ich glaube, dass viele einfach wirklich so Angst haben, da davor, gerade die jungen Mädels, da in der Apotheke zu stehen und das laut zu sagen und viele können da halt auch mit der Familie nicht so offen drüber reden und sagen, hey Mom, Dad, ich habe da ein Problem.
Aber ich weiß, was ich so krass finde, es sind nicht nur junge Frauen. Ich habe das in meinem Umfeld gehabt. Ich hatte eine Freundin, die hat eine Blaseninfektion gehabt und die wusste einfach nicht, diese Blasenentzündung, dass, wie die ausschaut und wie das ist. Und sie hat mir das dann so ganz still und heimlich gesagt, so richtig schambehaftet. Und ich so, naja, du hast einfach eine Blasenentzündung. Bitte geh so schnell wie möglich zum Arzt. Fertig ist.
Ja. Ja, es also breiten sich ja die, ich meine, jetzt ist jetzt keine sexuell übertragbare Krankheit, die Pilzinfektion, aber es breiten sich ja auch die aus, weil die Leute auf der einen Seite fühlen sie sich immer so sicher und haben so das Gefühl, es kann eh nichts sein, es ist eh schon alles ausgerottet, mehr oder weniger. Und gleichzeitig, glaube ich, geht das echte Wissen über den Körper einfach so verloren. Und außerdem ist es natürlich auch bei Frauengesundheit so, dass viele Themen gar nicht so intensiv beforscht werden, wie sie eigentlich beforscht werden sollen. Vielleicht jetzt mehr wie früher, aber ich glaube, da ist definitiv Luft nach oben.
Und wir kommen damit auch zum Mythos Nummer 8. Wenn man eine eigene Waschlotion oder Pilzcreme verwendet, schadet man damit eigentlich auch der Scheidenflora.
Inwiefern eigene Lotion? Das heißt, ob das Medikament selber die Scheinflora? Ja. Die meisten nicht, nein. Also das sind meistens pure Wirkstoffe, wenn man es aus der Apotheke kauft, so wie Canesten oder was gibt es denn da alles? Ich glaube, irgendwas.
Canesten ist das häufigste,
genau.
Glaube ich. Ja.
Mhm. Und dann gibt es ja, glaube ich, das von Ratiopharm und sowas billiger ist, aber das gleiche nur als Generikum. Das sind reine Arzneimittel. Das ist also ein reiner Wirkstoff, der bekämpft den Pilz, aber hat jetzt keinen negativen Einfluss auf den Rest. Da haben wir eben auch deswegen auch dieses Gynulint-Pilzcreme, die ist sogar das Gegenteil, die soll sogar das unterstützen, die Flora noch, damit sie sich besser nur gegen diesen Pilz verteidigen kann und die Sporen abgeschottet und dann dadurch absterben können. Das heißt, da müsste ich keine Sorgen machen. Waschlotion, da würde ich sagen, müsst ihr halt einfach drauf schauen, ist kein Alkohol drin, kein Parfum, keine Duftstoffe, das ist eigentlich das Wichtigste.
Also alles, wo irgendwie steht Rosenduft, gleich mal Finger weg davon.
Genau, es ist ein Rosenöl drinnen, also schaut einfach drauf, ob ein natürlicher Duft drinnen ist, mit irgendwelchen Ölen oder pflanzlichen Extrakten oder ob Parfum drinnen ist. Das ist der wichtige Punkt.
Mhm, guter Tipp, ja. Mythos Nummer 9. Pilzinfektionen verschwinden meist von selbst.
Nein. Eine Pilzinfektion wird immer schlimmer, eine Pilzinfektion gräbt sich durch immer mehr Hautschichten, eine Pilzinfektion breitet sich immer weiter aus. Das ist das Schlimmste zum Beispiel, jetzt einmal weg von der Vagina Vulva bei Nagelpilz. Leute glauben, das verschwindet von selber. Nein, der Nagel wird zerfressen, das kann dann bis in die Haut gehen und das sind dann Eintrittspforten für viel gefährlichere Krankheiten, weil dadurch entstehen offene Stellen, offene Wunden, dadurch können Bakterien leichter eindringen, dadurch können beim Schwimmen gehen zum Beispiel Prionen eindringen, also gibt es ganz viele
Prionen.
Verschiedene. Ja, also das war letztes Jahr so ein großes Ding, wenn man in der Nordsee schwimmen geht, da gibt es Prionen und da haben dann die Leute oft Beinamputationen gemacht, oh. So, weil die zerfressen Gewebe von Menschen.
Okay, also ist wirklich nicht lustig und kein Spaß.
Bitte, wenn ihr eine Pilzinfektion habt, geht zum Arzt. Lasst es behandeln. Geht zur Apotheke, wenn ihr nicht zum Arzt gehen könnt oder wollt, aber behandelt es.
Ich wollte gerade fragen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und höre Beinamputation. Also.
Ja, Gebärmutteramputation. Okay, eine Gebärmutter entfernen kann alles passieren, leider. Oder Sepsis. Also es ist kein ungefährliche Krankheitsbild.
Alle Hypochonder jetzt drehen komplett durch.
Ich glaube, wir sind ja...
Geht euch einfach regelmäßig zu eurer Gynäkologen und macht halt eure Kontrollen regelmäßig, dann könnt ihr nichts übersehen.
Das stimmt, das ist ein guter Tipp. Und ich denke mal, es ist ja... Ja, es ist eh so, jetzt haben wir eine relativ junge Community. Wir sind alle, die an diesem Tisch sitzen, relativ jung. Aber es gibt da Menschen, die natürlich älter sind, wo das Immunsystem schon nicht mehr so funktioniert.
Ihr habt alle eine Gesundheit. Seid froh, wir leben in Österreich, genau. Und Deutschland, wo man gratis zum Arzt gehen kann. Wir bezahlen es eh schon mit unseren Steuergeldern. Wir sind nicht in den USA, wo wir uns davor fürchten müssen, zum Arzt zu gehen, wenn wir dann in der Rechnung um mehrere tausend Euro kriegen. Also bitte, Gesundheit geht immer vor.
Und auch, weil wir über das Immunsystem jetzt kurz angesprochen haben, es gibt ja auch Menschen, die halt quasi immunsupprimiert sind, also die halt Medikamente annehmen müssen, wo das Immunsystem einfach ein bisschen runtergefahren ist. Für die ist dann eigentlich so eine Pilzinfektion auch gar nicht so ungefährlich,
nein,
oder?
Die kann sehr gefährlich sein, deswegen bitte immer wirklich kontrollieren, behandeln, sofort, wenn man kann, langfristig behandeln, damit er wirklich diese Gefährlichkeit im Griff ist.
Mhm. Bevor ich zum 10. Mythos komme, habe ich jetzt eine kleine Zwischenfrage. Dadurch, dass ich ja eben auch schwanger bin und mir gesagt worden ist, dass man anfälliger ist für Infektionen, gibt es etwas, was ich jetzt sozusagen vorbeugend nehmen kann?
Also du machst jetzt in der Schwangerschaft, damit du dein Immunsystem stärkst?
Ja, generell Immunsystem oder halt was ich schauen kann, was ich nehmen kann dazu.
Also es gibt so eine gewisse Triade, nicht alle sind zu 100% bestätigt, dass es hilft, aber man nimmt an, dass es helfen könnte, das möchte ich dir dazu sagen. Also unbedingt in der Schwangerschaft Folsäure, das ist, würde ich sagen, der wichtigste Mikronährstoff, damit der ganze neurologische System funktioniert. Zink wird immer empfohlen, Zink ist auch bewiesen in hohen Dosen, dass es zum Beispiel Krankheitsverläufe verkürzen oder weniger dramatisch gestalten kann. Mhm. Vitamin D, das ist ein bisschen ein Fragezeichen, aber man sollte gerade in der Schwangerschaft lieber 2000 International Units wieder als Obergrenze sehen. Das ist auch sehr unkritisch. Alles drüber würde ich vielleicht nicht machen. Das wäre nochmal und Selen, würde ich sagen, vor allem in der Schwangerschaft. Es gibt da Studien, die zeigen, dass Frauen, die nicht mit genug Selen versorgt worden sind, oft höhere Wahrscheinlichkeit für Frühgeburten oder so haben und eine höhere Infektanfälligkeit. Das heißt, Selen immer wirklich in Reinstform. Mein Tipp ist dann, kauft keine Multipräparate, kauft euch lieber die einzelnen Inhaltsstoffe, weil ihr braucht nicht alles, was im Multipräparat ist und es kann dann eher sogar passieren, dass ihr euch überdosiert mit Sachen. Mhm. Kauft euch lieber ein paar einzelne Sachen, die ihr auch gut vertragt, weil es ist wichtig, dass ihr sie gut vertragt, vor allem für die für die Ding und was wichtig wäre für unten, also für die Vulvo-Vaginal-Region. Mein Tipp ist immer, wascht euch mit Lactamousse, wenn du die waschen möchtest, oder nur Wasser, das ist natürlich deine Entscheidung dann, wie du die wohler fühlst. Gynophilus ist ein Geheimtipp von mir ein bisschen und Gynolin Balance Aktiv, das kannst du immer mal wieder nehmen, weil das ist super. Reine Milchsäure, die kannst du einfach reingeben und dann ist es wie so eine Nahrung für die guten Bakterien und wenn es der Gynophilus dazu gibst, dann gibst du automatisch gesunde Bakterien rein, einfach damit du ein bisschen das schützt, weil was viele Leute wissen, ist, dass durch Infekte im Vulvovaginalbereich und nicht unbedingt Pilze, sondern auch Bakterieninfekte es zu Frühgeburten oder ähnliches kommen kann. Das heißt, da muss man wirklich drauf schauen, dass einfach dieser Bereich gut geschützt ist und gesund ernähren. Alles, was für die gut ist, ist für der Baby auch gut.
Also ja, gesunde Ernährung, Milchsäure. So.
Gesunde Ernährung ist schwierig. Mein Baby hat die ganze Zeit Lust auf Fast Food.
I'm sorry. Aber nur trinkt, mehr. Trinkt nicht so viel Milch, weil alle glauben immer, Milchsäure ist gleich Milch. Nein, Milchsäure ist was, das von Lactobacillen produziert wird. Esst Joghurt, solche Sachen. Genau,
Tag.
Super.
Joghurt,
und wenn du Fast Food isst, schau vielleicht, dass du halt so, weiß nicht, ein Pokeball oder so, vielleicht statt zum Mäcki zu gehen. Aber Mäcki ist nicht schlimm.
Ich mache es zu Hause, also ich mache mir selber Pizza und so, aber halt eher die Kategorie Fast Food.
Ja, aber das ist egal, das ist okay. Ja. Vielleicht machst du da mal Vollkornteig statt normalem Teig. Okay, dann nicht.
Aber ich esse es. Heute hatte ich Gemüsesuppe, also alles gut. Aber wir kommen zum 10. Mythos. Über den Ausfluss kann man auf eine Pilzinfektion schließen.
Ausfluss ist Ausfluss. Ausfluss kann verändert sein. Der Ausfluss sagt man per se jetzt nicht sofort, ist es ein Pilz, ein bakteriell oder ist es ein normaler Ausfluss. Wenn ein Ausfluss aber bestimmte Warnsignale hat, andere Konsistenz, andere Farbe, anderer Geruch, andere, es schaut einfach anders aus als sonst, wie ihr ihn kennt, dann ist schon mal eine Infektion möglich oder Stress oder sonst was. Aber das ist dann immer ein guter Zeitpunkt, wenn es über 1, 2, 3, 4 Tage dauert, geht's zum Arzt. Der Arzt schaut es an, macht einen Test und sagt euch dann exakt im besten Fall, ist es überhaupt was und misst was dagegen da.
Das heißt, solche Tests dauern dann auch wahrscheinlich in der Regel ein paar Tage, bis man das Ergebnis hat, oder?
Ein Pilz und eine Bakterie muss man halt dann plattieren, also anzüchten und schauen, was es ist.
Das im heißt, Labor, kann, nicht in der Frau.
Genau, im Labor, da nimmt man dann eine Probe, die streicht man auf so Platten, dann lässt man das so ein bisschen wachsen und dann schaut man mal, hey, ist das Pilz, ist es ein Bakterium, kann ich was dagegen da? Und das sieht dann automatisch auch, ob es eine Resistenz gibt, zum Beispiel bei diesem Pilz.
Kannst du mit diesen Resistenzen, kannst du das auch nochmal ganz kurz erklären, weil du auch vorher gesagt hast, die Creme, die bei euch jetzt im Sortiment neu ist, die ist nicht resistent.
Genau,
oder?
Das ist was anderes. Weil schau, also eine Resistenz ist, es ist ja halt der Wirkstoff. Also bei Canesten zum Beispiel ist ja der Wirkstoff Clotrimazol. Clotrimazol wird seit Jahrzehnten verwendet. Und am Anfang war das halt so, dass die Pilze den Wirkstoff nicht gekannt haben. Das heißt, sie sind dadurch abgetötet worden und konnten dadurch entfernt werden. Aber die Pilze haben sich natürlich evolutionär weiterentwickelt, haben dann Mechanismen gelernt, wie sie das Clotrimazol abwenden können.
Smarte Pilze.
Genau. Und dadurch entstehen halt Resistenzen. Das heißt, der Pilz verschwindet zwar am Anfang durch eine hohe Dosis, aber er stirbt nicht ab und die Sporen bleiben erhalten und brechen dann immer wieder aus. Unsere Creme verzichtet auf diese Wirkstoffe, Clotrimazol, sondern unsere Creme setzt wirklich drauf, dass wir den pH-Wert in der Vagina, also in der Vagina so adaptieren und anpassen, dass der Pilz das gar nicht überleben kann. Darum sage ich immer, unser Medikament ist jetzt nicht der erste Schritt, sondern es ist parallel. Sobald du Canesten nimmst, kannst du unsere Creme mitverwenden und die dann nur 2 Wochen länger verwenden. Das ist vor allem für Frauen wichtig, die immer wieder diese Infekte kriegen. Weil bei diesen Resistenzen kommt es eben zu diesen wiederkehrenden Pilzinfektionen, aber dann alle 4 Wochen, wenn ich einmal Stress gehabt habe, einmal nicht gut geschlafen habe, einmal was Falsches gegessen habe, habe ich einen Tag später wieder den Pilz.
Ja, so wie bei meiner Freundin gerade.
Genau, und das ist aber nicht nur dort, das betrifft nämlich auch Fußpilz, das ist genau so weit. Das ist ja das, man nimmt immer diese Fußpilzcremen, aber sobald man einen Stress hat, ist der Fußpilz wieder da, weil diese Resistenzen da sind. Nur dort ist leider nur mal schwieriger wegen Luft. Da zum Beispiel kann man sagen, tragt viel Baumwollsocken und lasst euch Füße immer trocknen.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, weil man kennt es vielleicht von Antibiotikaresistenzen, irgendwie das Wort resistent.
Genau, aber die wirken nur mal ein bisschen anders, aber es ist in Wahrheit derselbe Mechanismus. Sie haben Mechanismen entwickelt, um sich gegen diese Wirkstoffe zur Wehr zu setzen.
Kommen wir zum 11. Mythos.
Last but not least.
Finde ich nämlich auch sehr wichtig. Vielleicht hätte man den sogar ein bisschen früher schon besprechen sollen. Weil
alle, die bis jetzt zugehört haben, haben sicher viel gelernt.
Ja, aber viele Männer sind dann vielleicht auch so, ach, betrifft mich nicht, ich schalte gleich mal weiter. Aber der Mythos ist
selber schuld.
Lernt auch die Frauenwelt kennen, ja. Es betrifft euch auch. Pilzinfektionen betreffen nur Frauen.
Nein.
Das ist auch ein Mythos, der echt oft genannt wurde.
Es sind vielleicht andere Pilze, die Männer betreffen, aber es betrifft nicht nur Frauen. Bei Männern ist es halt so, das Genital ist nicht in einem feuchten Milieu, außer sie waschen sie zu wenig oder tragen die falsche Unterwäsche aus Plastik oder so, keine Ahnung. Ja. Aber grundsätzlich gilt, der Penis ist ein bisschen besser geschützt, aber es gibt genauso Pilzinfektionen an der Eichel, es gibt genauso Pilzinfektionen auf dem Penis selbst, Pilzinfektionen auf der Haut, nur sind es halt andere Pilze und die sind halt dann seltener. Da haben die Männer leider einen biologischen Vorteil, genauso wie bei den Harnwegsinfekten, wo die Männer ein bisschen einen Vorteil haben. Dafür sind ihre Eier frei, man kann hintreten. Das ist halt alles Vor- und Nachteile, just saying.
Wir rufen hier nicht zu Gewalt auf.
Nein, aber just saying, also es ist, jeder hat seine Vor- und Nachteile, träume behauptet. Pilzinfektionen betreffen Männer, aber nicht so arg wie Frauen.
Du bist eh schon ständig Männerhass vorgeworfen, jetzt rufst du hier zu Gewalt auf.
Ich rufe nicht zu Gewalt auf, ich sage nur, wenn wir sie deppert verhalten, einmal nach vorn treten und dann können wir weglaufen. Na, keine Gewalt, bitte, das ist kein Gewaltaufruf, aber es ist die Wahrheit.
Kannst du da ein paar Symptome erklären? Also zum Beispiel, oder wie macht sie das bei den Männern? Bei
Rötung, Juckreiz, Brennen, schuppigere Haut oder so generell Schuppenbildung und irgendwann leider, wenn es nicht behandelt wird, offene Stellen. Also es kann auch da sehr gefährlich werden und sehr schnell gefährlich werden.
Ich finde, so ein Pilz auf einem Penis schaut manchmal aus, wie es sieht man. Also man kann es, wenn es schon
ein bisschen... Wissen, wie viele Penisse mit Pilz du schon gesehen hast, oder schon so eine Expertise hast, man sieht es.
Ja, nein, es ist schon etwas länger her, aber ich hab mich in diese Pilzsache auch ein bisschen reingelesen.
Ich hoffe,
damals.
Das war Ex und nicht ein...
Aktuell ist da ja, nichts, nein, aber bitte, es ist so. länger her. Aber dadurch, dass ich das eben öfter hatte, eben meistens durch Antibiotika und Blasenentzündung früher, habe ich mich da echt mal reingelesen und man googelt ja dann leider auch Dinge. Googelt das nicht.
Sagt ChatGPT. Das war jetzt der letzte Mythos, den ich so verstanden habe, oder?
Ja.
Okay, wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwas unklar ist, geht so wie letztes Mal, da haben wir relativ viel danach noch geschrieben, auf Instagram sebastian.humi, schreibt es mir gern. Ich schaue dann, dass ich, wenn ich Zeit habe, die Fragen beantworte, wenn nur irgendwas unklar ist.
Mhm. Und sonst machen wir gern wieder einen Teil 2, weil ich glaube, es werden sicher noch einige Fragen sein. Ihr könnt es natürlich auch immer gerne an unseren Instagram-Account schreiben, couchgeflüster.vienna, oder ihr hinterlasst einen Kommentar unter dieser Podcast-Folge.
Auf jeden Fall hinterlasst eine Bewertung. Wir akzeptieren nur 5 Sterne, das ist einfach so. I'm sorry for something else. Und du wolltest noch die Informationen teilen vielleicht. Magst du noch kurz vielleicht ein paar Details zu der Homepage, wo man sich informieren kann, bei euch noch nennen oder sollen wir sie nur in die Shownotes packen?
Schaut euch gern auf gesundescheide.at alles an. Da findet ihr halt, ich weiß, Scheide ist ein schlimmes Wort, aber es ist leider das medizinische Wort. Schaut euch das dort an, da gibt es einen eigenen Ratgeber auch für sowas, A bis Z, da könnt ihr wirklich zu jedem Krankheitsbild ein bisschen was nachlesen.
Super.
Also wenn irgendwas ist und sonst, wie gesagt, schreibt es mir gern privat und ich schaue, dass ich die Fragen beantworten kann.
Genau, ihr findet wieder alle Links in unseren Shownotes, einfach reinschauen und reinklicken. Vielen Dank für euer Vertrauen, dass ihr uns diese Mythen wieder zugeschickt habt. Wir wissen, es ist immer ein bisschen, ja, Überwindung und es ist wahnsinnig viel Schamgefühl immer noch dabei bei diesem Thema, aber ich glaube, es ist ja echt wichtig auch, dass wir mal wieder einige Folgen zum Thema Gesundheit machen.
Und wir sagen bis dahin, Bussi, Baba.